Abend, Wetterhorn. Susan Kuhns, Melanie Winiger. Zwei starke Frauen. Zwei Städterinnen auf dem Land. Melanie ist, glaube ich, noch zuerst auf Grindelwald gefahren. Wo bist du hin?
Das ist nicht wegen mir.
Wegen deinem Driver.
Ja, also Driver nicht.
Genau.
Das ist mein bester Freund, aber okay.
Genau, zwei Städterinnen auf dem Land, zwei Schauspielerinnen, zwei Moderatorinnen, zwei Mütter.
Ich bin auch keine Ex-Miss, aber gut.
Genau.
Aber ich schon.
Ich habe jetzt bewusst den Begriff Ex-Quizmasterin und Ex-Miss rausgelassen. Da kommen wir nachher noch drauf. Mein Name ist Dominik Diller. Ich bin zum zweiten Mal hier, oder darf zum zweiten Mal hier im Wetterhorn sein, mit diesem Format. Also wenn ihr euch fragt, was ich da den ganzen Abend an dem Tablet rumfingerle, ich bin heute Abend der DJ. Ich habe das Leben von diesen beiden Damen auf musikalische Art und Weise hier abgespeichert. Und wir steigen einfach mal ein.
Ich bin nicht ich.
Also ich bin ganz bewusst heute mal nicht mit der Musik aus eurem Kinderzimmer eingestiegen, sondern eben aus dem Kinderzimmer von euren Kindern oder mindestens von deinen Kindern, die auch heute da sind. Wie ist das denn? Also spiegelt die Musik von deinen Kindern auch schon zurück auf dich?
Also ich finde es einfach beruhigend, wenn die Kinder zwischendurch auch mehr Musik ablösen, die mir gefällt. Und wo ich finde, okay, sie haben Geschmack. Und es gefällt auch mir, weil es gibt ja auch viele Sachen, die man nicht versteht. Das ist ja, glaube ich, auch gut so, wenn man diese Sachen so findet, das gefällt mir nicht. Sie müssen sich ja abgrenzen, aber Billie Eilish zum Beispiel, finde ich, das ist so eine generationenübergreifende Künstlerin, die irgendwie uns kann faszinieren, aber eben auch die Jungen kann faszinieren und irgendwie ein anderes Frauenbild versucht zu vermitteln erstens und eine tolle Künstlerin ist. Und darum habe ich gefunden, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass man von den Kindern etwas lernen kann in Sachen Musik und dass sie ihm tatsächlich auch inspirieren können und dass man Sachen kann hören kann, die allen gefallen. Also, wo mir gefallen, wo ihnen gefallen, das ist etwas Verbindendes.
Was hast denn du das Gefühl, Melanie, ist das so ein der natürliche Lebenszyklus? Also am Anfang übernimmt man alles von den Eltern, also man wird versorgt mit Food, mit Windeln, mit Musik und so weiter. Und irgendwann wechselt es, irgendwann bringen die Kinder Musik, die nachher die Eltern hören.
Also ich glaube, es gibt das nicht, gibt es nicht. Mhm. Also ich habe die Musik relativ eins zu eins von meinen Eltern übernommen. Oder besser gesagt von meinem Vater, weil meine Mama war Beatles. Beatles finde ich auch okay. Aber ich habe so weitergemacht mit meinem Papi. Also er hat mir intravenös mit den Stones angefangen und Fleetwood Mac und all das. Und das ist bei mir eigentlich geblieben. Nichtsdestotrotz habe ich auch Musik von meinem Sohn, die ich cool finde. Nicht alles, definitiv nicht alles, aber auch Sachen, die ich immer noch mit ihm hören kann und tanzen. Und ich finde doch, das ist etwas Lässiges. Billie Eilish finde ich auch okay. Aber mein Sohn hört das nicht.
Also bei der Melanie Winiger, du hast es jetzt gerade gesagt, wir haben es auch im Video eigentlich besprochen, wo wir jetzt leider nicht gesehen haben, aber eben bei dir hat das bis heute an, das ist jetzt in den Rolling Stones, das geht gar nicht weg. Also das ist wichtiger.
Das muss auch nicht weggehen. Ja. Also niemand sollte ohne Stones aufwachsen. Nein, ich finde, Stones haben mir nicht nur Musik mitgegeben, die haben mir auch einen Lebensstil mitgegeben. Es ist so, mach das, was du willst, mach es richtig oder mach es gar nicht. Glaub an dich. Und los zwar ein bisschen auf die Gesellschaft, aber nicht zu fest.
Was ist denn das so für einen Haushalt gewesen? Wie müssen wir uns das vorstellen? Ist das so eine Spat-Hippie-Familie gewesen, oder?
Definitiv. Also meine Eltern sind beides, wenn man so sagen kann, Hippies. Mein Vater war einmal bei einer Band gewesen, als Drummer. Und meine Mami war allgemein ein Hippie gewesen. Und ich habe das grosse Glück, dass ich meine Eltern hatte, die mich so erzogen haben. Als Individuum, nicht als Melanie, du bist eine Frau und du kannst das und das und das machen. Und die Jobs sind dir gewährleistet und die anderen nicht. Sondern wir sind einfach sehr frei lebend, sehr frei liebend gewesen. Und ich bin sehr dankbar meiner Mami und meinem Papi, dass sie mir die Erziehung gegeben haben.
Du hast vorher gesagt, Beatles ist eher der
Mutter. Ja, meine Mami ist eher Beatles.
Was hat sie sonst für Musik in die Familie gebracht?
Lisa Stansfield, was nicht so mein Ding war. Dann Barbara Streisand, auch nicht so mein Ding. Meine Mami hat mir Country Music mit auf den Weg gegeben, was ich liebe. Chris Christopherson ist für mich etwas sehr Grosses, obwohl er wirklich nicht singen kann. Aber er hat die besten Texte. Also er ist für mich ein Poet. Dann Willie Nelson, Dolly Parton, wo sehr eigentlich immer ein bisschen verabscheut wird. Aber ich finde, sie war eine ganz grosse und sie hat ihr Ding auch durchgezogen. Also Country Music, danke Mami. Rock'n'Roll, danke, Papi.
Und wir haben vorher gerade beim Znacht noch schnell dein Lippentattoo Keith bewundert.
Sie hat mich vorhin noch gewarnt, also, der bringt im Fall Sachen raus, die dann beim Znacht
essen. Also Melanie Weiniger hat ein Lippentattoo Keith, oder? Das ist Keith Richards.
Zeig es schnell. Zeige.
Man sieht es nicht wirklich.
Seriously?
Und das ist ja, glaube ich, auch nicht, dass man es sieht. Also du hast es gemacht für dich.
Ja, da.
Keith.
Das ist der Mann von meinem Leben. Und er gehört mir, er weiss es einfach nicht.
So etwas habe ich nicht.
Hey, hast du auch irgendwo ein verstecktes Elvis-Tattoo? Oder so?
Nein, eben nicht, aber im Herzen trage ich ihn natürlich. Ja, Elvis, Elvis.
Los ihn noch ein bisschen. Also wir sind jetzt im Kinderzimmer von der Susan Kuhns mit dem Elvis. Was kommen da für Bilder, für Erinnerungen?
Ich war verliebt. Ich habe ihn super gefunden. Das war meine erste Platte. Meine Mutter hat mir die geschenkt. Sie war, glaube ich, auch ein bisschen verliebt. Aber sie hat vielleicht gedacht, sie hätte mehr Chancen, obwohl sie schon gestorben ist. Und ich habe ihn super schön gefunden. Sexy natürlich auch. Und habe die Musik irgendwie anrührend gefunden. Und habe immer Background-Curly geübt. Ich dachte, ich komme noch mal irgendwie. Also beim Elvis wäre ich Background-Sängerin gewesen. Und ich habe das Gefühl, wenn er noch hätte gelebt, wir zwei, wir wären so gewesen. Also richtige Träumereien und ich habe erst später erfahren, später ein bisschen herausgefunden, dass er, glaube ich, ein reaktionäres Arsch war. Ein Southerner, der irgendwie wirklich schlimme Einstellungen hatte, aber das war mir dann natürlich mit 5 gleich. He was my first love, kann man sagen.
Und also das ist, glaube ich, die Musik von deiner Mami, die auf dich abgefärbt
hat. Ja, meine
Mutter, hat ihre Platten auch
meine Mutter hat mir Elvis quasi vermittelt, Beatles auch übrigens und ABBA. Sie ist aber recht ärmlich aufgewachsen und ich habe immer, sie ist 1940 geboren und sie hat also mit 20 hat sie eigentlich so gut können die Konzerte schauen, aber sie hat kein Geld gehabt. Und sie hat mir immer gesagt, sie wäre Elvis so gerne schauen, aber sie hat sich das nicht können leisten, vom Bernbiet auf Zürich zu fahren, ein Konzert zu hören von Elvis oder von den Beatles oder von ABBA, vor allem von ABBA, die sie glaube ich auch, ich weiß nicht, im Moment, der Elvis in Zürich war. Und das hat mich so wahnsinnig beeindruckt irgendwie, dass sie das nicht können. Und dass sie das so gerne wollte.
Und sie war ja eh eine sehr musikalische Frau. Sie ist leider verstorben vor
10 Jahren.
Vor 10 Jahren. Wir haben viel gesungen zusammen, gell?
Wir haben, so Jodelchörli haben wir gesungen, zweistimmig und so. Sie hat sehr viel Jodelchörli gehört in ihrem Nähzimmer. Sie war Schneiderin und hat viel genäht, uns auch viel Hosen genäht, Flicken drauf genäht. Dann hat man natürlich noch nicht die Hosen vorgeschossen, weil sie kaputt waren und so. Das habe ich von ihr leider nicht geerbt, dass ich nähen und Sachen flicken konnte. Und sie hat viel Jodelchörli gehört. Mit dem bin ich aufgewachsen, ja, zum Beispiel. Also, ja.
Das ist ja... Also der Schacherseppeli, der von Giswil kommt, haben wir los. Der Schacherseppeli
in ganz so bin ich aufgewachsen. Bei Friennen flettisch Bürstli g'si, jetzt bin ich auch der Gant. Bin zufrieden, wenn ich z'Nacht im Stroh, am Tag mein Schnaps mich hoch. Und wenn der Herr Gott Gesundheit schenkt, sie
Also der Schacherseppeli, der von Giswil, also der Rudi Riemann ist von da, gerade von da unten, also wirklich 10 Minuten Katzensprung, der hat natürlich auch am Bielersee oder auf Meinisberg ausgeschlagen.
Der hat die Ausstrahlung gehabt, genau, das hat man bei uns natürlich sehr gut gekannt und das ist so, das hat so ein bisschen zu dem gehört, was sie hat gelost, wenn sie eben geneigt hat und jetzt zuhören bin, ein bisschen höckeln und ein bisschen geschaut, wie sie das macht.
Und jetzt hören wir noch ein bisschen, was beim Vater so ein bisschen gelaufen ist, oder respektive, der hat ja auch... Er hat wirklich viel gesungen und nicht irgendwie grummelig im Männerchor in der dritten Reihe, sondern als Tenor von einem Ensemble.
Genau. Also nicht er.
Das Wandern ist des Führers, das Wandern. Das muss ein schlechter Mensch.
Kennst du es?
Wie heisst
Schubert.
Die Schubert, aber es ist nicht die Forelle. Du meinst doch, die Forelle haben wir doch gesagt, nehmen wir.
Was haben wir gesagt?
Die Forelle.
Ja, jetzt habe ich die schöne Müllerin
ist
genommen.
Ist gut, die schöne Müllerin. Das hat er auch gesungen.
Also, eben, das war sehr ein ambitionierter Sänger, Lehrer, ja, also eigenes Ensemble.
Nicht ganz, aber mein Vater hat Sitz hat er Gesangsstunde genommen bei der Frau Becker. Ganz streng, ist aber ganz knickt heimgekommen von der Gesangsstunde in Bern. Die war richtig hart mit ihm und er hat dann schon sehr viele Messen gesungen, in Kirchen. Das ist aber auch ein bitteres Business, weil man bekommt fast kein Geld. Er war semi-professionell, aber eigentlich finde ich von seinem Niveau her professionell. Und er hat immer im Klavier die Arien geübt und viel probiert und viel Konzerte gehabt. Wir sind viel am Sonntag in der Kirche. Und darum ist von seiner Seite her viel Klassik eigentlich reingekommen. Und Schubert hat er wahnsinnig gerne gehabt. Und mir hat das so gut gefallen, weil er immer so eine Geschichte hat erzählt, wo man sich bildhaft etwas darunter vorstellen
konnte. Du hast zwei grössere Brüder. Wie haben die das so gefunden?
Ah, die wollten nicht in die Kirche kommen. Ich war die Kleinste, ich war die noch mit, oder? Weil man so mitgeht. Und sie sind schon irgendwie im Alko Nielerolken und ich bin halt mit in die Kirche.
Die haben dann eher so Sachen gelassen, oder? Respektive, das ist auch deins, oder?
Das ist eigentlich meine. Sie haben mehr so Iron Maiden und Motorhead und so Zeug gelassen. Aber bei ACDC Thunder bin ich auch eingestiegen und habe mich mega krass gefühlt.
Das war deine erste eigene Platte, oder
wie? Das war meine erste CD zusammen mit Roxette. Also, ja, auch ein bisschen komisch irgendwo drin. Aber ACDC war meine Abgrenzung, natürlich auch irgendwo als Teenager zu dieser Musik, Rudi Riemen und Schubert. Also, ich habe mich schon ziemlich rebellisch gefunden.
Und bist du an Konzerte gegangen auch,
nee,
oder
dort noch nicht? Nein, ich nie gesehen. Meine Brüder sind immer so an die Monsters of Rock gegangen in Basel, aber da bin ich gleich irgendwie noch zu jung gewesen und doch ein bisschen ein feines Pflänzchen, habe keine Lederjacke getragen und habe mich dort nicht hergetraut.
Aber du hast die ganze Rock-Fraktion hast du durchgemacht, hast du mir gesagt. Eben, du hast Guns N' Roses gelost und all das Zeug.
Genau, aber Konzert bin ich dann nicht noch gegangen. Nicht, aber ich bin so von meinen Brüdern sozialisiert worden, quasi musikalisch.
Das ist meins!
Das ist deins!
Mein Sohn kommt gerade wieder ein Trauma über mit dem Lied. Ich habe fast den Pulli angelegt heute Abend.
Also, das ist ja der Melanie ihre Teenie-Musik. Du bist Einzelkind. Hast nicht zwei grosse Brüder
also,
oder Schwestern,
die
ja. Dich mit Musik versorgt haben. Wer hat dir denn Bon Jovi näher gebracht oder dich mit Tipps versorgt?
MTV.
Hat es das schon gegeben? Ja. Ah ja, du bist
also, 79. Geht eigentlich noch.
Ja, stimmt. Ja.
Aufpassen.
Ja, ich bin
jetzt Aufstand.
Ich bin bei MTV. MTV war erst Nirvana. So. Du hast einfach Bon Jovi eher spät entdeckt. Ist das möglich?
Das ist...
Weil Bon Jovi ist so 85 für mich. Oder 84.
Ja, aber ich habe es entdeckt so im 92, 93. Und ich habe ihn angeschaut und ich habe ihn gesehen. Und vor allem Richie Sambora habe ich gesehen, also der Gitarrist. Siehst du, eben.
Sagen sie im Publikum.
Ja, er ist ja wirklich aber. Und das Lied, aber das vor allem, ist ja älter, weil er ist dort eigentlich bekannt mit «Keep the Faith». Mhm. Aber das Lied war immer mein aller Lieblingslied. «Runaway» ist für mich so sie haben es nie geschafft, das Lied zu toppen.
Und du hast den John Bon Jovi mal getroffen, gell? Und das war nicht leider so eine prickelnde Begegnung. Nein.
Ich hätte Richie sollen kennenlernen. Nein, ich habe mal. Meine Mami hat, weil sie ein Hippie war, hat sie einen gekannt, der bei einer Plattenfirma war. Und ich war mega Fan. Ich war wirklich die, die einmal mit dem Zug auf Basel gefahren ist, mit 14, 15 vor dem Stadion übernachtet hat. Und dann mit so einer Nadel innen ist, mit meiner besten Freundin. Und wenn jemand es geschafft hat, in die erste Reihe und wir nicht, dann sind wir wirklich mit einer Nadel an. Es ist jetzt richtig primitiv.
Also was, aber gestochen mit einer Nadel?
Damit wir nachher... Ja, it is what it is.
Okay.
Wir mussten einfach in der ersten Reihe sein. Meine Mami hat es dann geschafft, dass ich ihn kennenlernen konnte. Und er ist wirklich einfach not...
Funny.
Nein, also es ist so ein bisschen das Elvis-Ding.
Ja, aber du bist 14, was hätte er machen
müssen? Nein, er war recht primitiv. Also ist so ein bisschen...
Du bist dort schon in der Schweiz, ja, nehme ich jetzt mal an. Darum hast du auch den Access gehabt.
Das erste Mal, als ich ihn kennengelernt habe, war ich 14.
Ah, okay. Okay. Also das war aber auch schon schwierig.
Und nachher habe ich mit 18 bei Grell Pastel in einer Sendung kennengelernt. Und dort hat er gefunden, komm, sit on my lap. Und ich
habe
gefunden, aber du bist dann gleich noch etwa 45 Mal ein Konzert schauen von ihm?
Ja, die Musik hat ja nichts mit ihm zu tun.
Mal schon. Nein. Finde ich in dem Fall schon.
Ich bin ja wegen Richie gegangen.
Aha, gut, das ist anders.
Und das haben wir jetzt auch vorher noch schnell hinten dran besprochen. Ja, du hast ihn gerade kürzlich im letzten Rund gesehen. Es war eher ein Trauerspiel.
Ich
so
habe eher etwa 2 Stunden lang gebrüllt, weil es einfach einen Moment gibt, finde ich, wo man aufhören sollte. Und das ist der Moment, wo man oben ist. Und er hat einfach nicht mehr singen. Und er hat... Ich habe das Gefühl, es geht ihm nicht gut. Ich habe mich extrem gefreut auf das Konzert. Und es war wirklich schlecht gewesen. Und wirklich schlecht. Und
grundsätzlich, man sollte ja, glaube ich, einfach so die Idole, seine eigene Idol
nie kennenlernen.
Treffen, ist ein bisschen schwierig.
Das ist ein Trauma.
Beim Chris Cornell. Bis jetzt zum Glück
du hast mal den Göhlen getroffen, gell? Aber ja, das ist nicht das Idol.
Aber das
ist...
Aber das war eine Begegnung der anderen Art, das muss man sagen.
Aber das kann man, es ist ja dann nicht so lustig, wenn man irgendwie plötzlich Puff hat mit irgendwie eben Bon Jovi oder
also
mit
Keith Göhlen. Also Keith Richards würde ich gleich sehr gerne kennenlernen, übrigens.
Aber erzähl von dieser Begegnung.
Vom Göhlen?
Ja.
Echt jetzt? Aber ja, kein Lied, oder?
Nein, ist kein
Lied. Gut. Ja, was soll ich jetzt sagen?
Also, dann erzähle ich. Ich habe mal den Chris Cornell getroffen. Der ist mir aus einem Interview davon gelaufen. Das war mir ein grosser Held, Soundgarden-Sänger. Und ja, irgendwie habe ich plötzlich die Musik dann nicht mehr so gut gefunden, wie ich sie davor gefunden habe.
Gut, ich habe die Musik noch nie gut gefunden. Das
ja,
ist,
aber okay, dann ist das ein bisschen blödes Beispiel gewesen.
Nein, das ist jetzt nicht etwas. Also, ich bin ja kein Fan. Ich habe jetzt auch noch nie. Ich hätte gerne jemanden getroffen. Der Prince hätte jetzt gerne mal getroffen, bevor er abgelebt ist. Aber ja, gut, also, auf das kommen wir noch.
Ja. Melanie, aber du hast ja den Access auch gehabt, oder den Zugang zum Bon Jovi, weil du Miss Schweiz gewesen bist. Du bist 17, als du Miss Schweiz geworden bist. Bist plötzlich von einem Schlag oder von einem Moment auf einen anderen im Rampenlicht gewesen. Wahrscheinlich nicht ganz einfach. Erzähl mal, wie ist das für dich, wenn du jetzt zurückdenkst an die Zeit?
Also ich muss jetzt auch nicht einen auf schwierig machen. Also es ist einfach komisch, wenn du ein Teenie bist. Also ich habe jetzt einen Sohn, der jetzt 18 wird. Und wenn ich das vergleiche mit dem, dass ich mit 17 mich erwachsen benehmen musste, das war das Schwierige. Dass die Leute von mir erwartet haben, dass ich erwachsen bin, dass ich eine politische Meinung habe, dass ich eine Meinung zur Religion habe, dass ich eine Meinung zu allem, was in der Schweiz passiert, habe. Und das hatte ich nicht mit 17, weil mit 17 interessiert dich relativ wenig, außer dich selber und deine Kollegen und wo dass es gerade in den Ausgang geht. Und das hat mich überfordert in dem Moment, ja. Und dass das, was ich sage, so einen Impact hat, das hat mich überfordert, weil ich bin schon immer jemand gsi, wo eigentlich so ein bisschen der Pausenglohn gsi ist, im Gimmi oder im Tessin allgemein bin ich immer bekannt gsi als so ein bisschen der Pausenglohn. Aber dass du der Pausenglohn bist und dann die Leute eine Meinung haben, über was du gesagt hast, das war für mich etwas Neues. Und das war schwierig, weil einfach dann plötzlich dich sehr viele Leute in der Schweiz plötzlich hassen wegen etwas oder so gratis Hass über dich verstreuen. Und du bist halt gleich 17. Du checkst das nicht, warum jetzt das so einen Impact hat.
Und im Gimmi haben sie dich auch plötzlich gehasst und haben dir das Auto verkratzt, wo du bekommen hast als Preis als Miss Schweiz.
Ja, das war, glaube ich, mehr, weil sie gemeint haben, also meine Klasse hat dann einen Monat, nachdem ich in der Schweiz war, nach dem Amtsjahr bin ich zurückgegangen ins Gymi und nach einem Monat, wo sie mich richtig scheiße behandelt haben, haben sie dann gefunden, es tut mir mega leid, weil ich sehe eigentlich genau gleich war. Ich habe mich null verändert, ich sehe immer noch den Volldepp. So haben sie es gesagt, aber auf Italienisch. Und sie haben mir eigentlich das Leben schwer gemacht umsonst. Also es war mehr ihre Angst, dass ich jetzt zurückkomme als Eingebildete. Und darum haben sie sich anders mir gegenüber verhalten. Und dann hat's, aber die mir das Auto verkratzt haben, sind nicht meine Kollegen gewesen. Das sind die, die ein Problem hatten, dass ich plötzlich mit einem Gabriolet umgefahren bin, den ich gewonnen habe. Was ich auch verstanden habe.
Mit 18 notabene.
Mit 18 hast du dann auch fahren können, oder?
Ja.
Und dann bist du zurück ins Tessin, kurz. Ja. Dann hast
also kurz.
Ja, kurz bist du schnell irgendwie ins Gymi und dann hast du aber abgebrochen, gell?
Ich habe im letzten Jahr abgebrochen, ja.
Und dann bist du auf Zürich?
Jesus, klingst wie mein Vater. Nachher bin ich dann auf Zürich zurück, ja.
Auf Zürich mit 19 allein?
Ja.
Wie war das?
Ja, also ganz okay. Also ich habe in Zürich doch Leute gefunden, die ich mittlerweile seit Jahren in meinem Leben habe und die mir beistehen. Sparkled. Und es war nicht so schwierig, weil ich habe mich wöhler gefühlt in Zürich als nachher im Tessin. Weil im Tessin bin ich immer Lawiniger, also so die Deutschschweizerin im Tessin, weil ich Winiger heiße, also bin ich nicht eine Tessinerin. Und dann als die erste Tessiner in der Schweiz hat es geheißen, es ist keine richtige Tessinerin. Und durch das sind sie auch nicht so nett zu mir gewesen, am Anfang. Und dann habe ich mich halt wöhler gefühlt in Zürich, wo Winiger einfach ein Nachname ist und es ist einfach egal.
Dann hören wir doch jetzt ein bisschen Musik aus dieser Zürcher Zeit.
Some
of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Killing in the name of. Also als 19-Jährige dann so in Zürich, was hast du denn so eine Art Rebellion nachgeholt, Haufen Partys gefeiert, glaube ich, oder wie war das?
Also Rebellion habe ich nicht wirklich müssen starten, also gegen meine Eltern nicht, die haben noch viel dümmer da, als sie jünger waren. Aber Rebellion, nein, Rebellion war es nicht, es war einfach ein Ausleben. Und es mich selber finden. Ich glaube, ich bin einfach dauernd so ein bisschen auf meinem Selbstfindungspfad gsi.
Ich finde, vor allem Rage Against the Machine hat so etwas ermöglicht, dass man mal so kann bangen und irgendwie die Wut, irgendwie, die man hat, oder zu viel Energie als junger Mensch. Viel, viel Energie, die manchmal irgendwie in der Gesellschaft, wo will man das raus? Wir sind alle sehr angepasst und der Schweizer ist tüchtig und man macht ganz viele ganz gute Sachen und man schaut zueinander. Und das war irgendwie so eine Möglichkeit, mal eine Wut rauszulassen, die man vielleicht hat. Man weiß gar nicht gegen was, aber es war so ein Ventil.
Und gerade so, weißt du, du bist ja eben das Mädchen, das 17-jährige Hübsche mit dem Krönchen.
Nein, das bin ich nie gewesen,
bist nicht gewesen. Aber ist das so ein bisschen auch ein Gegenentwurf gewesen, zu dem, dass du irgendetwas musst repräsentieren, irgendwie überall lächeln und mit dem Krönchen da sitzen. Und du bist eher mit der Lederjacke auf dem TÜV mit Rage Against the Machine.
Nein, ich glaube, also musikmässig bin ich immer meine Schiene gefahren. Das war schon so. Es hat Momente gegeben, in denen ich meine Weiblichkeit definitiv in den Hintergrund stellen musste, weil so das Label Tussi, meine Schweiz gleich Tussi, das war da. Gewesen. Und wenn man so jung meine Schweiz wird und man weiss, man ist kein Tussi, dann will man so die Weiblichkeit noch mehr in den Schatten stecken. Also,
du bist dann eher maskulin unterwegs gewesen.
Sehr, ja. Also, ich bereue es jetzt auch. Also, ich finde, jetzt auch ab und zu hätte ich doch mich selber viel mehr können ausleben lassen, statt jetzt die ganze Zeit irgendwie noch mal eins dümmer tun. Und noch mal mehr irgendwie.
Was heisst noch mal eins dümmer tun? Wie dumm hast du denn da?
Ja, schon saublöd. Teilweise. Also, mir hat man eine Weile lang schon gar nichts mehr sagen können. Und dann hatte ich das Gefühl, jetzt muss ich rein.
Auch mal. Schlägelte.
Ja, ja. Aber das hat mir mein Papi beigebracht. Also von dem her ist alles, könnten Philipp weniger anrufen, er ist schuld. Aber mit Rage Against the Machine übrigens finde ich, ich habe schon gewusst, gegen was. Bei mir war es wirklich gegen Gesellschaft. Ich habe also gefunden, so Gesellschaft hinterfragen hat mir so den Drive gegeben bei Rage Against the Machine. Und ich weiss nicht, ich war an einem Konzert, es war nicht Rage, es war Deftones. Und dann bin ich mit einem César, der ist von Celtic Frost, der Drummer gsi früher. Und dann sind wir an einem Konzert gsi und dann sind wir Stage Dive. Und dann sind zwei Typen nebendran gestanden. Und die haben dann gesagt, ey, das ist doch die Weniger. Und dann so, nein, die würde das nie machen. Und der César und ich haben uns kaputt gelacht.
Also eben, man würde an einer Miss Schweiz das auch nicht
geben. Genau, und das ist eben das Problem, das man allgemein in der Gesellschaft hat, finde ich. Dass, wenn du Miss Schweiz bist, darfst du nicht Heavy Metal hören. Du kannst nicht irgendwie gerne TÜV fahren. Es muss dann so ein bisschen genau in die Schranke hineinpassen von einem Mädchen, das gerne rosa-rot trägt.
Jetzt sind wir schon bei der ersten, oder nein, bei der, ersten, schon so bei der dritten Parallele. Oder? Du bist auch sehr, sehr früh weg. Also du bist vom Tessin auf Zürich, du bist noch früher in den USA.
Jawohl.
Als Austauschstudentin. Genau. Jetzt hören wir schnell ein bisschen Musik aus dieser Zeit. Jesus. Also Susanne ist mit 16 in den USA.
Am 16. Geburtstag, ja, bin ich dort.
Ein Jahr, schnell.
Ja, 11,5 Monate.
Und dann haufen Nirvana gelost hat, ja, allein im Zimmer.
Ja, wie soll ich sagen? Das war so eine Platte, die dann rauskommt, wo so mein Gefühl von dem Heimweh und dieser Melancholie und dem auf sich selber zurückgeworfen sein, wie so hat für mich repräsentiert. Weil ich habe mit 14,5 die Idee gehabt, ich werde jetzt ein Austauschjahr machen. Ich habe das Gefühl gehabt, ich werde aus dem Dorf raus und werde auf Amerika und eine Sprache lernen. Und habe das Gefühl gehabt, das würde mich wahnsinnig weiterbringen in der persönlichen Entwicklung, was ja effektiv auch so ist. Und habe meine Eltern bearbeitet, ganz, ganz, ganz lang, viel müssen kämpfen, viel gerennt, viel Streit, eine Weihnachtsfeier, ich weiss es noch gut. Das ist, glaube ich, so, das hat sie dann zum Brechen gebracht. Dort haben sie dann gesagt, also gut, bring mal die Unterlagen und wie können wir das finanzieren und Zeug und Sachen. Und dann bin ich mit 16 auf Alabama gekommen.
Südstaaten.
Ja, wo ich Dummerli, Landei. Auf dem Anmeldeformular hat es geheißen, wo möchten Sie gerne hin? Und ich dachte, ja, nicht mehr, wo es etwas warm ist, ist über den
Los
Süden.
Angeles.
Nein,
Los Angeles.
Und niemand hat mir gesagt, das ist einfach abgeschickt und meine Eltern haben mich nicht darauf hinweisen, dass das der Bible Belt ist. Super konservativ, sehr rassistisch, wie in den 50er Jahren. Und ich bin dort angekommen und es war ein riesiger Kulturschock gewesen. Alle haben Country gelost und ich nicht. Und alle, es war wie in den 50er Jahren, die Mädchen waren super, super aufgemacht. Die einen, Cheerleaders, wir waren die Footballplayers zusammen. Und die anderen waren einfach wie die dicken Wüsten mit den dicken Wüstenbuben. Die Schwarzen sind nie dran gekommen im Unterricht, wenn sie die Hange aufgestreckt haben. Man hat alles mit dem Auto gemacht. Alle Läden, alle Schüsterungen, irgendwelche Häuser waren abgekühlt auf 4 Grad. Ich habe nichts verstanden am Anfang, weil die so ein krasses Läng. Und ich habe einfach gedacht, was habe ich getan? Und habe natürlich gefunden, jetzt kann ich nicht zurück. Weil ich habe jetzt irgendwie anderthalb Jahre lang gefeitet. Und dann ist die Platte rausgekommen von Nirvana, die ich kennt hatte, von «Smells Like Teen Spirit». Mhm. Und dann ist die Unplugged-Platte rausgekommen. Und das hat mich wirklich, ja, das hat mich sehr unterstützt. Ich hatte sehr fest Heimweh, 3 Monate, viel, viel gerannt und viel M&M's gegessen. Ganz viel M&M's gegessen. Und das ist so. Und es hat auch niemand gehabt, die Musik hat gehört, die ich gehört habe. Ich bin mit Doc Martens auf Alabama und habe meine Haare eigentlich am Morgen gestrahlt und sonst nie. Und alle Mädchen in der Schule haben kurz 5 Minuten bevor es geläutet hat, haben ihre Schminktäschchen aufgetan und ihre Haare strahlen. Das war toleriert. Und mich hat man gefragt, nimmst du Drogen, wo deine Haare sind strähnig? So Zeug. Oder sie haben gefragt, habt ihr in der Schweiz schon Elektrizität? Oder habt ihr... Ja, es ist wirklich richtig.
In Schweden.
Das kommt noch dazu. Es war richtig harter Kulturschock und das Album hat mich ein bisschen darüber gedreht.
Und das klingt eben nicht nach einer glücklichen Zeit. Also das heisst, du hast auch nie. Du hättest eigentlich lieber heim wollen, aber du bist geblieben. Hast du durchgehabt?
Ja, ich die ersten drei Monate heim wollen, aber dann habe ich eine andere Austauschschülerin kennengelernt, Tune Helene Onsta von Norwegen.
In Norwegen.
Und sie hat auch ähnlich schlimme. Also, das waren einfach Schulen. Das ist ein Ghetto in diesem Alabama. Wir sind Pampa. Man kann es wirklich nicht. Es war richtig schlimm gewesen. Viel Armut, mega rassistisch, also, und auch viel Zensur. Also, in Biologie ist das ganze Thema HIV übersprungen worden. Der ganze Zweite Weltkrieg ist verdreht wiedergegeben worden, habe ich das Gefühl gehabt. Wir haben das vorher gerade sehr intensiv angeschaut in der Schule. Und irgendwie habe ich dort auch gemerkt, mit der Tune Helene, okay, wir müssen zynisch werden. Wir müssen uns lustig machen über das, weil es ist so absurd. Und als ich sie dann kennen, ist es wie besser geworden, als ich eine Freundin hatte aus Europa. Aber es ist traurig genug, dass ich eigentlich dort mit Amerikanern keine Freundschaft schliessen konnte. Es war so weit entfernt. Es war so eine Zeitreise irgendwo durch.
Bist du froh, als du wieder zurückgekommen bist?
Ja, einfach müssen abnehmen. Ja, dem und dem. Ja.
Ich glaube, das war dann so etwas später, zurück in der Schweiz, zu Biel, im Gaskessel, in irgendwelche Partys.
Get
up, stand up, Bob Marley.
Genau, viele Reggae-Partys. Ich habe einfach die Freiheit geliebt, als ich wieder heimgekommen, dass ich auf mein Velo steigen kann, dass mir niemand sagt, oh, take care, you're gonna get shot in the forest, don't walk. Es war alles so super, super krass in Amerika. Man konnte nichts allein machen, sonst ist man gerade erschossen worden. Und ich bin dann auf mein Velo gestiegen und konnte Ausgang können und habe endlich mit 17 wirklich den Ausgang entdeckt und bei dem autonomen Jugendzentrum Biel gsi, wo noch nicht renoviert war, wo noch das Kondenswasser bei den Punk-Konzerten oben abgetropft.
Und Funk, hast du gesagt, ganz viele Funk-Partys?
Maceo Parker habe ich viel gesehen im Gaskessel.
Das wissen die wenigsten, aber Susan hat auch mal in einer Funk-Band gespielt.
Schlecht, gesungen, aber gesungen.
Also gesungen. Und zwar hier in Obwalde. Ich glaube, der Benni ist da.
Benni! Ist es so schlecht gewesen? Auch schon. Hör doch auf.
Also in Obwalde, in Sachsen, bist du Sängerin in einer Funkband?
Ja, nicht lange.
Das ist nie Glückspost oder in der Schweizer Illustrierten.
Ich glaube nicht, oder? Stand,
ist es nicht. Das ist jetzt ein Primeur quasi heute Abend.
Morgen. Ja, wir machen ein Revival. In zwei Monaten sind wir im Hallenstadion.
Also,
vor dem Göllen.
Aber du hast gut gesungen.
Ich weiss es nicht recht.
Und auch Konzerte und
alles. Ja, wir haben ein paar Konzerte gemacht, aber irgendwie, ja, weiss doch auch nicht.
Weiss es nicht.
Ja, ist ja gleich. Ich habe es auf Anfang gemacht.
Singen, Schauspielern, moderieren, einfach ein Naturtalent.
Ja, auf Anfang.
Wer hätte dich eigentlich gefördert? Wer hätte dich
zu so einer... Seeland, Ruhe von der Natur.
Alabama.
Gefördert. Also, ich meine, mein Vater war Sänger, hat selber in einer Theatergruppe gespielt, in einer sehr ambitionierten Laientheatergruppe mit Profiregisseuren. Meine Mutter hat auch ein Flair gehabt, die hat früher auch Theater gespielt, hat viel gesungen. Sie war einfach musisch, sie hat mich mehr musisch gefördert als vielleicht jetzt sportlich oder so etwas. Und, ja, einfach seit es mir gibt, habe ich einfach gewusst, ich will das. Ich will auf einer Bühne, in welcher Form auch immer. Und dann fängt man halt raus, versucht Sachen zu machen. Und merkt dann manchmal, ja, eben, vielleicht singen, ja, yeah, weiß nicht recht, dann müsste jetzt Gesangsstunden nehmen. Und, ich war auch ein bisschen faul manchmal. Und, also nicht nur, muss man sagen. Ich habe schon Sachen.
Du hast ja sogar Schlagzeugstunden genommen, später mal.
Mit Stöckelschuhen manchmal sogar. Wenn ich sogar mit Stöckelschuhen in die Schlagzeugstunde hat sich der Lehrer sehr gewundert darüber und irgendwie hat er es lustig gefunden. Ja, ich habe recht viele Sachen, verschiedene Sachen ausprobiert und manchmal ist es ein mein Problem, dass ich nicht bei den Listen geblieben als Schuster.
Melanie, Musikkarriere auch mal ein Thema für dich? Oder ein Instrument spielen, singen?
Ich wollte mal Schlagzeugerin werden, habe dann auch Stunden genommen am Music Institute in Los Angeles und ich bin extrem nicht koordiniert.
Nicht koordiniert? Also jetzt
ich habe zwei Sachen, die nicht funktionieren als Schlagzeugerin. Koordination ist nicht mein Ding und ich habe Aggressionen. Also es ist meistens so 5 Minuten gegangen und dann sind Sticks irgendwo durch den Raum geflogen und dann hat auch der Lehrer gefunden, I think this is not your thing.
Grundsätzlich Musik hast du dann eigentlich auf der Seite gelassen. Tanzen,
Musik.
Hören.
Ja. Ich date Musiker, ist okay.
Gut. Stimmt, ganzen Haufen kommen wir nachher noch dazu.
So viel sind es im Fall nicht, Jadi.
Oh, warte jetzt mal. Stress. Campino, ja, ah, okay.
Also zwei.
Zwei,
big gut. Deal. Ich bin 40, ich bin 41.
Stimmt, also, gut.
All good.
Gut. Wir sind schon wieder bei den Parallelen, oder? Wir haben beide...
Hast du auch den Campino datet?
Stress bin ich nie zusammen gewesen, muss ich sagen.
Stress, nein, ihr habt einfach
Stress,
beide
ich auch.
Sehr früh das Rampenlicht erlebt. Susanne ist mit 19, bist du beim UPS... Schweizer Fernsehen, also im Jugendprogramm.
Old Matur habe ich gemacht, Old Gimme abgebrochen.
Old Gimme abgebrochen.
Ja, Mann.
Entdeckt worden, von wem eigentlich?
Manni Hildebrand, muss man sagen. Also ich bin dann, soll ich jetzt die Geschichte erzählen? Wirklich. Also,
du musst sie nicht sagen, ausführlich, aber...
Ja, nicht ausführlich, ich weiß schon. Wir haben ja keine Zeit. Also, ich habe mich einfach mal beworben für irgendeine Jugendfilme mitspielen, wo ich immer Schauspielerin werden. Und dann ist das zu spät abgeschickt worden und grottenschlecht gewesen. Und dann bin ich so in eine Moderationsschlaufe, in ein Casting reingekommen und dann mit dem Manni Hildebrand angerufen, ich soll doch kommen. Und dann habe ich gerade eine Gymnasiumskrise hinter mir gehabt und gefunden, ich mache jetzt die Matur. Okay, ich mache die Matur. Und habe ihm abgesagt, ich komme nicht, ich mache jetzt Matur. Und dann hat er mir nach 3 Wochen wieder angerufen und gesagt, sie möchten mich gleich gerne sehen. Und dann habe ich gefunden, okay, ich gehe. Und dann habe ich diesen Job bekommen, habe ich meine Eltern wieder bearbeitet, habe ich ja schon gekämpft von Amerika. Aber sie haben gut reagiert und dann habe ich mich beurlaubt im Gymnasium und bin dann auf Zürich in ein 12 Quadratmeter Studio gewohnt und habe voll gearbeitet.
Genau, wie 19, nicht ganz im gleichen Jahr, aber
17.
17 auf Zürich.
Auf Zürich.
Ah, 19 Zürich genau. Nicht, aber doch eigentlich schon, weil
genau.
Tessin hast nicht so viel gewesen.
Zürich ist
Susanne, 19. 19 in ein Einzimmerstudio und so. Dann jetzt etwa so tönt bei dir.
Wow. Düster war das.
Nicht nur lustig.
Gar nicht.
Kennst du es? Kenn ich das auch? Massive Attack. Aber das zeigt ja auch, also es waren nicht fröhliche Zeiten nur. Wenn man so ein 19-jähriges Mädchen aus Meinisberg zu Zürich allein. Jetzt
ja.
Müssen wir noch ein bisschen hören. Also erzähl, Susanne, Melanie hat uns vorher schon ein bisschen erzählt, wie es war, zack, im Rampenlicht.
Ja, es ist halt auch, dass man in zwei Welten kommt. Einerseits geht man weg vom Dorf, wo so eine eingeschworene Gemeinschaft ist, dann geht man noch auf Zürich als Berner. Da ist man sowieso schon ein bisschen komisch. Und dann fängt man noch beim Fernsehen an zu arbeiten. Und aus der Sicht von denen daheim ist es dann so, aha, die macht jetzt Karriere, böse gesagt. Das ist ja schon, die Neidkultur ist gross in der Schweiz. Und man beobachtet immer ganz genau, was die anderen jetzt machen, wenn sie plötzlich so einen Schritt wagen. Meine Eltern sind natürlich auch im Dorf ein bisschen komisch angeschaut worden. Ah, die bricht jetzt das Gymnasium ab, ab und zu Donnerwetter. Die haben ja auch noch Mut. Das, und wenn das nicht funktioniert und so. Und ich meinerseits war in diesem Zürich, hatte keine Freunde, bin immer am Wochenende heim. Weil ich fand, ich möchte gerne meine Freunde sehen. Wenn ich daheim war, hat man mir, nicht meine engsten Freunde, aber viele Leute haben gesagt, und jetzt bist du in Zürich, redest du jetzt schon Zürichdeutsch oder was? So ekliges Zeug. Und dann irgendwann habe ich mich entschieden, so, jetzt bleibe ich gar nicht mehr heim, jetzt bleibe ich in Zürich. Und ich war einfach mutterseelen allein. Das war ein Sommer, wo das Album sehr aktuell war bei mir. Unglücklich verliebt, das Hono. Und es war einfach eine depressive Zeit, ich kann es nicht anders sagen. Völlig verloren, nicht gewusst, was durchgeht, nie mehr daheim richtig. Das ist so ein bisschen so.
Und dort sind wir ja auch ähnlich. Also, wir sind heute zusammen mit dem Zug da gefahren, Susanne und ich. Du bist im Auto gekommen. Und man erkennt dich ja. Man hat dich damals schon erkannt, weil du im Fernsehen warst. Damals haben wir ja haben noch viel mehr Leute gleichzeitig Fernsehen geschaut, linear. Und heute haben sie auch wieder gesagt, ja, da ist es nicht. Und so. Und du bist ja auch nur eine, die das alle so ein bisschen auf den Keks geht. Und dann auch sagt, ja, wenn es dann sagt, gestern hat er aber... die Frisur gestern hat mir dann nicht so gefallen. So, bist dann du auch eine, die dann auch mal dazwischen grätscht und sagt, hey, das wollen wir nicht bieten. Also, soll man das? Darf man das? Also, oder ja, muss man sich das auch einfach alles gefallen?
Also, nein, ich finde, wenn einem jemand direkt anspricht, kann man mir immer eine Meinung sagen. Aber das Schlimmste finde ich, wenn man in einem Abteil hockt und jemand nebenan redet über einen und sie hat das Gefühl, man merkt es, man hört es nicht, weil man hinter dem Fernseher ist. Und dann, wenn sie dann über einen reden und sagen, du, die sieht aber ungeschminkt, das wirklich nicht so gut aus im Fernsehen. Die ist auch noch lange oben in der Maske. Schau jetzt, sie hat gar nicht so schöne Haare, wie ich dachte. Und manchmal denke ich, ich muss bei denen wie sagen, ich bin im Fall eine reale Person mit Gefühl und jetzt gerade nicht am Arbeiten. Und dann sage ich manchmal, ich höre es im Fall. Nein, das ist ja auch eine Stunde. Aber das ist wirklich meine Verantwortung, die Leute wirklich aufzuklären. Weil ich glaube, es ist wie so eine Verschiebung irgendwo durch, dass sie das Gefühl haben, ist jetzt immer noch hinter der Fernsehscheibe und wenn ich will, stelle ich ab, aber ich bin eben immer noch bis Bern drin.
Du bist auch eine, die dann eher mal die Meinung sagt und auch mal ein bisschen aneckt und dann auch mal halt ein kleines Eklat in Kauf nimmt.
Bei mir muss ich ganz ehrlich sagen, wenn sie über mich schlecht redet, kann ich es handeln. Wenn es mein Sohn ins Thema involviert, oder Freundinnen, Freunde von mir involvieren, dann rebelt es. Aber wenn jetzt jemand von mir sagt, was hat sie letztens gesagt? Du siehst am Fernsehen viel besser aus als live.
Ja, so Sachen hört man viel.
Ja, dann habe ich gefunden, ja schön, wenigstens sehe ich am Fernsehen gut aus. Du nicht.
Ich finde, ihr seht... Sie sehen viel besser aus in real als am Fernsehen. Beide.
Zu tun, aber das
spielt ja keine Rolle, wie man aussieht am Ende. Aber das stimmt schon. Es ist schon manchmal, die Leute sagen einem so Zeug, wo du denkst, ja, that's part of the job, offenbar. Aber man denkt manchmal so, also, jetzt wirklich, jetzt sind wir das jetzt gerade gesagt. Wir haben mal eine gesehen, wo wir Kleider einkaufen, mit der Stylistin. Da geht man immer mit einer Stylistin Kleider einkaufen. Da hat sie mir gesagt, die sind doch wie eine Handorgel. Mal auf, mal zu. Ja, der kann ich nicht mehr sagen.
Also, bei mir haben sie dafür mal gesagt, nach den Swiss Music Awards, ich habe ausgesehen wie eine Mettwurst. Ah, geil.
Oh, gut.
Weil ich aufgehört habe zu rauchen. Ich habe wieder angefangen. Nicht wegen dem.
Aber elektronisch.
Aber sie... Ja. Und ich habe dort, was habe ich gehabt? Irgendwie 53... Keine Ahnung.
53 habe ich noch nie gehabt, nicht einmal als Säugling.
Nein, 6 Kilo... Nein. 63, sorry.
Ah, der ist gut. So bin ich auf die Welt gekommen.
Irgendwie 6 Kilo zurück und hat gesagt, ich sehe aus wie eine Mettwurst. Dann habe ich gefunden, hey, sorry, aber was ihr für ein Bild gebt, den jungen Frauen, ist ja auch, dass du mit 63 irgendwie eine Mettwurst bist. Kann ja auch nicht richtig sein, nebenbei.
Nein, natürlich.
Also auch nicht so cool. Nicht nur,
aber ich werde noch etwas sagen. Ich bekomme auch ganz viele sehr tolle, liebe, positive Feedbacks. Das ist auch wichtig. Und das bekommen ganz viele Leute, die irgendeinen anderen Job arbeiten, nicht. Also...
Genau, das wir wollen jetzt nicht nur das Negative.
Nein, ich würde wirklich sagen, das ist einfach so lustig, weil man es gerne erzählt, weil es manchmal so
und weil wir uns auch schon sehr lange kennen und auch oft über das geredet haben, weil ich dich kenne, seit du 20 bist. Oder, ja, also wahrscheinlich kennen wir uns seit mehr als 20 Jahren.
Ja.
Wir haben zusammen Fernsehen gemacht, vor vielen, vielen Jahren. Ups, eben das Jugendprogramm. Ich war dort Produzent gewesen, du bist Moderatorin gewesen, so kein Waffen vom Schweizer Fernsehen, damals schon mit dem Monat zusammen. Was hast du für Erinnerungen an das?
Das war das Grösste. Das war einfach das Grösste. Dann hat Fernsehen machen noch so richtig Spass gemacht, weil man jeden Tag eine halbe Stunde live müssen senden und man hat alles gelernt. Das war meine Lehrzeit gewesen. Wo man musste reagieren, weil die Band im Stau steht und man bekommt es über ein Ohr, wo man sagt, du, Susanne, die Band ist noch nicht da, musst improvisieren. Okay, gern. Was machst du?
Ja, zum Teil haben wir eine halbe Stunde einfach gar keinen Inhalt gehabt, dann haben wir dich einfach losgelassen, von der Leine gelassen.
Oder man hatte am Morgen um 11 Uhr Idee gehabt und dann hat man die etwas weitergesponnen und um 5 vor 6 Uhr, um halb 7 Uhr ist die Sendung los, hat man gefunden, wir brauchen eine Dauerspaghetti, jetzt haben wir es. Und dann ist mit Kantine, ist irgendjemand in die Kantine raufgesäckelt, ist zu der Küche, man hat eine Dauerspaghetti bekommen. Und das hat es dann so ganz im grossen Rahmen so verbindend gemacht. Die Köche hatten auch Freude gehabt, dass sie für eine Sendung etwas machen konnten und nicht nur für einen Mittag, den sie niemand wertschätzt. Nein, es hat schon ein bisschen mit dem zu tun gehabt. Sie waren alle beteiligt und jeder war auf dem Giviv und wach. Und das war die schönste Zeit.
Okay, hören wir ein bisschen Musik aus dieser Zeit. Mhm.
Ja, Melanie. Das war auch ich.
Nicht so dies. Nicht so dies. Das ist so eine Erinnerung.
Ja, die habe ich interviewt, das ist natürlich grossartig.
Die Ärzte, ja. Genau, Schrei nach Liebe.
Ja. Und ich weiss, Anita Buri hat dann eine Anmoderation für uns aufnehmen und sie hat gesagt, und jetzt, liebe Damen und Herren, kommen die Ärzte. Und wir haben uns noch wochenlang darüber lustig gemacht.
Also das ist die Ärzte, also Mehrzahl von Ärzte gleich Ärzte, oder?
Warum nicht?
Ja, die Ärzte.
Sind da mehr Leute als eine?
Es sind ja drei.
Also eigentlich sind sie einfach gescheiter als die anderen.
Anita Buri, auch Ex-Miss Schweiz, bist du auch ab und zu im UPS vorbeigekommen? Ich habe gemeint, du bist auch im UPS gewesen, oder nicht?
Nein.
Nie? Aber im Schweizer Fernsehen schon etwa die.
Sehr wenig.
Ja, Melanie ist ein bisschen auf der Blacklist, habe ich das Gefühl.
Sie polarisiert mich fest. Es heisst, mich kann man nicht kontrollieren.
Ja, das ist eben schade, das ist ein Armut.
Ich habe ein bisschen Angst, mich in ein... Ja. Doch, ist so. Ich darf manchmal zum Schawinski.
Ja, wenigstens.
Aber auch er wird ruhig. Also von dem her ist es okay.
Ja. Aber jetzt, wenn wir gerade wieder von Anita Buri gebracht haben, wo die Ärzte in Mehrzahl bringt. Das ist ja dann auch wieder so das Attribut Oberflächlichkeit. Irgendwie als Miss Schweiz muss ja...
Die Ärzte, finde ich auch.
Ja, ist natürlich ein bisschen fies jetzt, oder? Die hat das halt...
Voll. Wir sind natürlich dann in dieser Zeit bei UPS auch so ein Eingeschwohnungs... Wir haben das Gefühl, wir haben sowieso die Weise mit dem Löffel gefressen. Das ist schon eine gute Qualität, die man hat anfangs 20, finde ich. Das finde ich wirklich etwas Grossartiges. Man hat Energie, man hat viel Beweis alles. Und wir jassen einfach mal Zeug aus, und man muss ja nicht Angst haben. Wir haben immer noch den Jugendbonus. Und das war eine riesige Freiheit gewesen.
Aber nur schnell, weißt du, eben die Oberflächlichkeit, die man am Missen oder so immer wieder... andichtet. Mit dem hast du ja auch in dem Sinn müssen abfinden oder gegen das ankämpfen immer wieder. Oder du hast es dann gemacht mit der frechen Schnurre?
Nein.
Nein.
Es ist nicht eine freche Schnurre, es war einfach meine Schnurre gewesen. Das ist eben etwas, was ich nie verstanden habe, warum das als frech bezeichnet worden ist, weil ich als Frau eine Meinung habe. Danke. Oh. Wenn es ein Mann gewesen wäre, hätte sie wahrscheinlich nicht frech geheißen, wäre es einfach, das ist seine Meinung gewesen. Ich habe auch nicht dagegen angekämpft. Das mit dem rosarot anlegen und so ist einfach nicht mein Ding gewesen. Und ich glaube, dort ist der grosse Fehler, der passiert ist. Ex-Miss Schweiz ist auch wieder eins von diesen Kästchen. Aber das sind über die Jahre wie viel gewesen? 40, 30, 40, keine Ahnung wie viel. Aber das sind ja alles Individuen. Ich habe jetzt nicht ein Kaffeekränzchen jede Woche mit allen Ex im Fall. Also es ist so, jede ist ein Mensch und hat irgendwelche Eltern, die sie erzogen haben, haben Musik, die sie hören, politische Meinungen, Religion, irgendwie Interessen. Und das unterscheidet uns komplett, die eine von der anderen. Und ich habe vielleicht das nicht akzeptiert, dass ich einfach immer gefunden habe, nein, ich gehöre nicht in einen Kasten. Ex Miss Schweiz. Ich bin Melanie. Wenn ihr frech sagt, dann ist es frech. Und sonst bin ich einfach ich.
Und bist mit 20 auf Südafrika gezogen. Und hast gesagt, jetzt lecken wir hier in der Schweiz.
Das ist gemein.
Söhne Mannheims. Das ist mir angegeben, das war so die Zeit mit 20 weg von der Schweiz, ein Jahr oder so in Südafrika gemodelt.
Also ich hätte sollen 3 Monate weggehen, modeln, ja. Ich habe einfach gefunden, weg. Und bin dann nach 9 Monaten zurückgekommen.
Also das Umgekehrte von der Susanne. Du bist lieber länger geblieben.
Ich habe mich dort völlig gefunden. Also ich würde auch morgen wieder auf Südafrika ziehen, wenn ich könnte. Mein Sohn muss jetzt noch seine Ausbildung fertig machen. Und dann gehe ich sehr wahrscheinlich auf Südafrika wohnen.
Und warum bist du nicht Topmodel geworden? Oder warum hast du nicht irgendwie den Weg wollen?
Zu klein bin und zu dick.
Aber du hast eine erfolgreiche Modelkarriere angestrebt oder hast es gar nicht wollen?
Nein.
Oder hat dir gesagt, nein, das
leidet nicht? Ich könnte es. Also ich hätte es nicht können, ganz ehrlich. Südafrika ist auch nicht eine erfolgreiche Modelkarriere. Südafrika ist Katalog. dort verdient man Geld. Und danach gibt es erfolgreiche Modelkarriere, das wäre dann Mailand und Paris und das. Das habe ich auch probiert. Dort bin ich dann irgendwie mit 47 Kilo heimgekommen, wie es mir gesagt hat, mit 47 Kilo müssen noch 5 Kilo abnehmen. Und dann habe ich gefunden, ihr spinnt alle. Und dort bin ich heimgekommen und hat mich wirklich Carina Berger und meine Mami und mein Papi haben mich angeschaut und gesagt, du siehst krank aus. Und dort habe ich spätestens dann, irgendwie mit 19 Jahren, gemerkt, hey, das geht nicht. Also das kann nicht normal sein. Dort liest niemand das Buch. Dort sind irgendwie alle nur am Watte essen, wo sie Orangensaft dünkeln. Ja, it is what it is. Und ich habe halt einfach gerne gegessen und bin gerne rausgegangen und habe gerne Leute kennengelernt und habe das Leben genossen.
Hat dir dort auch Ratschläge gegeben oder hast du das alles selber gewusst, dass du jetzt nicht zum Hungermodel werden willst?
Ich konnte es nicht können. Ich glaube, auch wenn ich es probiert hätte, hätte ich es nicht können. Weil ich bin zu fest ein Lebemensch und Essen gehört zum Leben.
Und hast du aufs Herz gelassen? Gold is crazy, circumstance. I knew his life deserved a chance. But everybody told me to be smart. Look at your career, they say. Lauren, baby, use your head. But instead, I chose to use your mind. Melanie hat sehr viele Songs heute ausgewählt, wo textlastig sind. Also, wo du bist auch,
das mache ich aber immer.
Das machst du immer. Du bist englischsprachig, also englisch, italienisch, deutsch aufgewachsen.
Meine Mami ist englischsprachend, mein Papi ist schweizerdeutsch sprechend. Und im Tessin italienisch.
Und jetzt müssen wir schnell sagen, um was es da geht. Also Lauryn Hill, To Zion, I knew his life deserved a chance. Oder willst du erzählen?
Das ist einfach, wenn man schwanger wird in einem sehr jungen Alter und viele Leute sagen, man sollte vielleicht nicht so ein junges Kind haben. Und dann entscheidet man sich aber trotzdem fürs Kind, weil man weiß, dass es richtig ist.
Genau, Lauryn, Baby, Baby, use your head. Oder hat man dir auch gesagt? Und da einen Applaus.
Ja, wir haben einfach gesagt, für meine Karriere ist es definitiv nicht gut, das Kind jetzt zu bekommen. Aber schlussendlich hat mein Sohn mir das Leben gerettet. Das Beste, was ich je gemacht habe.
Instead, I chose to use my heart, singt Lauryn Hill. Hast du viel mit anderen Leuten über das diskutiert oder hast du das alles selber entschieden?
Nein, ich bin dann einmal eine Woche auf Frankreich gegangen, habe mir alles überlegt, was ich eigentlich will. Habe auf niemanden mehr gehört und dann war es für mich eigentlich klar gewesen. Und ja. Mehr wollte ich eigentlich nicht darüber reden, weil er gerade im Saal sitzt.
Also, es ist da. Für mich. Genau. Aber du hast mir Musik aus dem Geburtssaal.
Ja, das ist
mitgegeben. Dann das hören wir jetzt. Das ist nämlich ein bisschen lustiger.
Eva Stadi.
Oh, es tut mir leid. Also, das ist. Das ist ja speziell. Melanie Wininger hat mir gesagt, das ist die Musik, die im Gebärsaal gelaufen ist.
Ist es auch?
Limp Bizkit.
Ja.
Sturzgeburt.
Darum habe ich in 4,5 Stunden... Ja. Ich habe in 4,5 Stunden mein Kind geboren. Also, danke. Bravo. Limp Bizkit. Nein, ich weiss noch, ich bin wirklich in den Kreissaal gekommen und dann haben sie mir so Café del Mar laufen lassen. Und ich habe gefunden, so habe ich 3 Tage und es gibt einen Kaiserschnitt und ich drehe durch. Und dann ich hatte Glück, dass ich eine Hebamme hatte, die so eine coole Baby war. Ich habe einmal geschrien und dann gefunden, reiss dich zusammen. Und dann fand ich, dann tue ich meine Musik rein und dann ist wirklich ein bisschen gelaufen und dann ist es 4,5 Stunden.
Du hast sie selber noch bedient? Und
also, sie hat mir gesagt, bring deine eigene Musik. Und ich musste sie wirklich nur anschauen und wir haben Zeichensprache und sie hat genau gewusst, was läuft.
Hast du auch zur Musik geboren, Susanne?
Nein, ich hätte nicht gewusst, wenn ich noch daran denke, was ich Musik höre. Ich habe schon eine Playlist gemacht, aber das, ich habe selber Musik gemacht.
Susanne hat ihren Sohn, der auch da ist, heute Abend, ja, in Paris geboren. Ich glaube, nicht in einer Privatklinik. Ja?
Mal. Die öffentlichen Spitäler waren überfüllt und sie haben mir gesagt, sie haben keinen Platz. Und dann dachte ich, oh, das ist jetzt noch etwas speziell. Und nachher hatte er so einen Babyboom gehabt. Und dann sind wir schon in einer Privatklinik. Und das war in der Privatklinik, aber nicht jetzt ein besserer Service. Es ist relativ eine kühle Atmosphäre gewesen, muss man sagen.
Grundsätzlich die Zeit, also du bist 2 Jahre glaube ich, in Paris gewesen.
Genau.
Hast du auch deinen Mann kennengelernt, eben der erste, dein Sohn
genau.
auf die Welt gekommen. Aber es ist glaube ich, nicht so eine einfache Zeit. Also Paris mit Kind, ich weiss, ich war auch mal in Paris gewesen mit meiner Familie und irgendwie nur schon die Metro irgendwie mit dem Boogie, halt den Boogie müssen ja, über das Gitter.
Man wird eingeklemmt, das, was man bei der SBB hat, das ist früher in Paris schon
es, in der es ist nicht ganz einfach.
Man wird eingeklemmt in den Türen.
Man wird in den Türen eingeklemmt, genau.
Ja, es ist nicht so kinderfreundlich, es gibt auch nicht so wahnsinnig viele Kinder in Paris oder Familien, die wirklich im Stadtzentrum leben. Aber wir haben dort so eine Wohnung gehabt, mitten drin beim Place de la République. Ganz kleine Wohnung, wo man, wenn man auf dem WC kommt.
Ich nicht!
Die Mauer! Da, der Knäuel war gsi und so. Und jedes Mal, wenn, es war eine ganz kleine Wohnung, wirklich 48 Quadratmeter. Und der Bübel hat im Gang geschlafen und dort hat das Parkett immer knarrt. Und immer gewusst, wenn ich Nacht aufs WC musste, Scheiße, es knarrt und dann erwacht er wieder. Und genau so war es jedes Mal. Und ja, das ist die Pariser Zeit. Vielleicht noch zur Geburt in Paris. Es war noch lustig, dass man dann so eigentlich Französisch könnte. Aber dann, wenn man gebärt, kann man nicht mehr Französisch. Und die Hebammen haben dann halt mich auch nicht mehr verstanden. Und darum ist das alles ein bisschen Debakel
geworden. Also schreibt man auf Schweizerdeutsch,
Berndeutsch. Ich einfach nicht mehr Französisch können. Ja. Berndeutsch halt, aber der ist nicht...
Ich habe nicht geredet.
Ja, ich schon. Aber es hat mich niemand verstanden.
Mir regt man nur das Weisse von den Augen gesehen.
Aua, 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 das hat sie nicht verstanden.
Dann hören wir jetzt ein bisschen Französisch.
Ja, das ist Banlieue. Ich kenne Kinder. NTM.
Also, Banlieue Paris.
Mein Mann ist in der Pariser Banlieue aufgewachsen, mit solchem Sound, in einem harschen Umfeld. Zum Glück aus ihrer intakten Familie, aber in einem ganz anderen Umfeld als ich, in Meinisberg, mit eben im Wald ein bisschen sein, ein bisschen höckeln, ein bisschen fühlen. Und so, das war ganz eine andere Geschichte. Wie er ist als junger Mann durch die Banlieue gelaufen. Und das war so ein ganz neues, eine neue Dimension, die sich mir eröffnet hat, eigentlich. Durch das.
Und dann bist du aber irgendwie schnell mit einem kleinen Baby lieber in der Schweiz.
Ja, nach einem Jahr haben wir beide gefunden. Ich glaube, er hat dann mal den Zürichsee gesehen und hat gefunden, ist jetzt schon noch gut. Und die Wiesen sind schön. Und ich habe viel in der Schweiz geschafft. Ich bin viel während dieser Zeit schon schwanger, aber auch mit dem Baby im Babybjörn in die TGW gehockt, Events moderieren und arbeiten. Manchmal im Nachtzug, manchmal im TGW, der dann noch 6,5 Stunden gegangen ist. Riesen, also viel hin und her pendelt und irgendwie hat es sich dann gegeben, dass wir beide gefunden haben, wir gehen jetzt in die Schweiz. Was war die Frage schon wieder?
Ja, du bist zurück in die Schweiz.
Wir sind zurück in die Schweiz gekommen, genau.
Melanie hat den umgekehrten Weg gemacht, etwa in dem Alter, wo dein Sohn, glaube ich, so 2-3-jährig war, hast du gesagt, wir gehen auf Los Angeles und dort die Schweizer Boulevardpresse hat aufgeheult und gesagt, jetzt reisst sie aus dem... Aus dem Umfeld raus.
Aus dem Schulsystem mit anderthalb.
Ja, es war eineinhalb. Er hat mega brüllt.
Der Elton John, Your Song. Warum hast du mir diesen Song angegeben?
Das weißt du, musst gar nicht zu doof fragen.
Ja, aber sie weiß es nicht.
Das ist eines der vielen Lieder, die ich meinem Sohn gewidmet habe. Weil es einfach erklärt, wie es mir geht, seit es ihn gibt. Schon lange.
Und du bist eben auf das Los Angeles und bist dort wie lange?
2,5 Jahre sind wir.
Mit einem kleinen Baby.
Mit einem kleinen Böckli. Und wir haben es extrem cool gehabt. Und er findet immer noch, er will zurück auf L.A. Also offensichtlich hat es ihn positiv geprägt. Und es war nicht einfach. Es war wirklich alleinerziehende die Mutter, schnell einmal Kind in den Rucksack packen und los. Aber wir haben es gut gemacht. Und ich bin dann am Abend in die Schule gegangen, bis um 11 Uhr am Abend, aber dann hat er schon gepennt. Oder also am Nachmittag,
Schauspielschule, oder?
Ja, in die Schauspielschule bin ich gegangen. Und am Nachmittag war er dann in der Spielgruppe. Und da habe ich geschaut, dass ich nicht zu viel weg bin. Und sonst sind wir Sachen unternehmen. Paradise Call.
Und in der Schweiz hat es dann geheißen, die Melanie Weniger ist im Ausland und irgendwie ist eh nur die Ex-Miss. Dabei hast du eben dann später ja, im Ausland, in Deutschland, eine erfolgreiche Schauspielerkarriere gehabt. Schauspielerinnenkarriere. Hätte dich das gekränkt, dass man dich immer wieder so ein bisschen als eben die Ex-Miss.
Nein, ich glaube, du hast es vorhin richtig gesagt. Also, es gibt so eine Kultur, so eine Neidkultur in der Schweiz. Oder so eine Abmachkultur allgemein, dass man die eigenen Menschen vom eigenen Land die ganze Zeit muss abfedern, verstehe ich einmal nicht. Und ich glaube, wir haben sehr viele Künstler in der Schweiz, die sehr talentiert wären und ihren Weg würden machen, wenn man sie nicht von Anfang an in einem sehr fragilen Stadium in ein Bein nicht irgendwie abschneiden würde, dann würden wir auch Weltstars haben, so wie Schweden.
Aber bei dir war es natürlich auch noch so ein bisschen verschärft, weil du hast ja immer die Promi-Beziehungen gehabt, die Celebrity.
So ein Brunz. Mein erster Freund ist Emanuele Belenka, der ein Versicherungsmensch ist. Ich bin jetzt mit dem Reto Hitz von der Swisscom zusammen. Also das ist irgendwie so...
Melanie, weißt, ich rede von Mediengeschichten. Wir haben sogar...
Also Stress.
Strelani haben wir, glaube ich, gesagt,
ja,
hier, oder?
Ja.
Oder dann der Campino.
Also, da muss ich jetzt doch sagen, wie es war. Der Stress hat, den ich ihn kennengelernt habe, hat ihn noch niemand gekannt. Weil Libere ist 6 Monate nachher rausgekommen. Also in dem Moment habe ich einen Rapper kennengelernt, wo wir zusammen ein Video gedreht haben. Wir haben uns lässig gefunden. Wir haben uns verliebt. Und dann bist du halt mit einem Musiker zusammen. Ich glaube, es hat dann mehr mit dem zu tun, dass du in einem Umfeld bist, wo du halt mit gewissen Leuten zusammenkommst und dann lernst du die Leute kennen.
Ich habe mal mit Lenny Kravitz ein Interview gehabt.
Hast du auch mit ihm eine Beziehung gehabt?
Nein, warum als Celebrities oder Prominente sich oft gegenseitig quasi vereinen. Und er hat gesagt, ja, das hat damit zu tun, dass ich, wenn ich eine Frau kennenlerne, sie mich meistens schon kennt und, oder meint, mich zu kennen. Und das kennst ja du auch. Wenn du einen Mann kennenlernst, dann kennt er dich meistens schon vorher, oder?
Also kennen tut er mich nicht.
Nein, er meint dich zu kennen.
Er meint, dass er mich kennt, ja. Und nachher kommt er auf die Welt. Nein, also ich finde jetzt nicht, dass wenn man 2 Beziehungen gehabt hat, die man kennt, dass es dann heisst, also...
Und dann hören wir doch jetzt ein bisschen Musik aus so einer Promi-Hochzeit. Ah, nein, das ist dann gar nicht mehr so...
Nein, das ist kein Promi. Das ist der Reto Hitz von der Swisscom.
Das ist die Musik von der Hochzeit von der Melanie Weniger. Kennst du? Das sind Queens of the Stone Age. Zu dem hast du geheiratet.
Also zu Metallica sind wir reingelaufen und zu Queens sind wir rausgelaufen. Und Queens ist wirklich für mich in der jetzigen Zeit die beste Rockband, die es gibt, mit Foo Fighters. Das ist so ein bisschen momentan das Beste, was es gibt, meiner Meinung nach.
Susanne, Queens of the Stone Age, da haben wir auch irgendwie mal
Ja, da haben wir etwas erlebt. Ja. Die waren mal bei uns im Ups. Und dann sind wir die im Abarth in Zürich hören. Und ich habe mich dann gerade an dem Tag getrennt von meinem damaligen Freund. Ich habe nichts gegessen den ganzen Tag, ein paar Bierchen hinterher.
Hast du mit Troy etwas gehabt?
Nein. Ist mir einfach nicht so gut gegangen. Und dann ist die Lüftung ist, glaube ich, auch nicht gegangen. Und ich bin noch
sehr heiß, sehr eng. Und
ich bin noch der hat mich rausgetreten. Und beim zweiten Konzert ist es mir auch wieder schlecht. Ich habe nie recht gesehen. Also.
Das ist aber schade, weil sie
ja, ich weiß, aber...
Du hast nichts gesehen. Und nichts. Ein anderes Konzert, das dir in besserer Erinnerung ist, das hören wir jetzt.
Ja, das hören wir jetzt.
Ja, der Prinz.
Ja, der Prinz.
Ja. Hallenstadion, oder wo?
Hallenstadion, ich weiß nicht mehr, wann ist das? 2000 und...
Ja, das war x-mal im Hallenstadion. Und meistens hat er dem Kaufleuten nur einen After.
Genau, aber ich bin... Ja, ja, aber dann ist nicht... bin ich auch noch gewesen, aber ist nicht... Gut, hast du noch eine Geschichte dazu? Also, nein. Ich erzähle mal. He? Gut, also der Prinz, ein Freund von mir, hat gesagt, ich kann den Prinz schauen und so. Der hat den schon auf dem Radar gehabt, aber ich habe jetzt nicht daran gedacht, dass man den könnte schauen könnte. Ich weiß nicht, wieso. Und das war eigentlich das grossartigste Konzert, das ich je einmal gesehen habe, weil eben... Du hast gesagt, der Genius, und das hat sich alles so gezeigt. Also wir haben uns erstens wüst vorgekämpft, gelbögelt, etwa 7 Meter vor... Noch ohne Nadel, gelbögelt. etwa 7 Meter vor der 10 Meter vor der Bühne. Und dieser Typ ist einfach so grossartig in allem, was er macht. Er ist Orchesterdirigent, der hat alle im Griff auf der Bühne. Es ist eine riesen, fette, knackige Band. So viele Schlagzeuger und Bläser und... Bass und einfach alles, was man hat halt auf einer Bühne als Prinz. Und dann ist er ein toller Tänzer. Er singt wie ein Engel und gleichzeitig wie ein richtiger nasty Dude. Und er ist so charmant und man verliebt sich in ihn, wenn er lächelt. Und er ist so arrogant. Er ist alles gewesen. Er hat die ganze Palette hat er abgedeckt. Eine riesen Nummer. Und wir hätten dann überhaupt keinen Alkohol können trinken an diesem Konzert. Aber ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann nur noch gekreist, weil ich richtig high war.
Man hat keinen Alkohol dürfen trinken, weil er es verboten hat?
Nein, einfach überhaupt mal. Ich weiß nicht, warum man keinen Alkohol trinken konnte.
Eine Zeit lang. Vielleicht wegen Prinz.
Vielleicht wegen ihm. Ich weiß es nicht. Es hat mich wahnsinnig nur Fentanyl. Fentanyl intravenös, das hat es gegeben. Jeder war mit seinen Stangen neben sich. Es hat mich einfach wahnsinnig beeindruckt. Und ich habe gefunden, Kunst, du bist einfach ein kleines Schissli. Das ist ein richtiges Genie. Und das ist auch gut, so etwas zu erkennen. Das ist auch gut.
Leider tot. Leider tot.
Gestorben.
Wie so viele. Black hole sun, won't you come? Won't you leave the rain? Black hole sun, won't you
Fang jetzt bitte nicht an zu brüllen.
Soundgarden, ja, ist das so ein bisschen das Schicksal der alten weißen amerikanischen Männer, dass sie irgendwie an einer Überdosis Medikamente am Schluss sterben?
Nein.
Chris Cornell hat sich am Schluss glaube ich, noch aufgehängt, aber es ist schon auch...
Also ich verstehe es jetzt noch rein so vom Bekanntheitsgrad her, verstehe ich noch, wenn man durchdreht, wenn man weltweit bekannt ist. Ich bin jetzt noch froh, ist das jetzt bei mir nur in einem gewissen Segment schweizweit und nur in einem gewissen Segment. Es gibt zum Glück immer noch Leute, die mich nicht kennen, ich bin sehr dankbar dafür.
Okay, Leute, Chris Cornell ist an der, also Soundgarden ist an der Melanie ihre Wunsch, ganz grosser oder wichtiger Musiker für dich.
Ja, ich hoffe, du musst nicht anfangen zu brüllen wegen dem.
Nein.
Du hast ja das Trauma mit ihm. Aber ich finde, man kann auch das trennen. Eben, ich habe ja den Jean Bon Jovi auch kennengelernt, der war auch ein Pisser. Sorry. Aber wegen dem heisst...
Schön gesagt, Melanie. Schön gesagt, denke ich mir.
Ja, aber wegen dem macht es ja nicht die Musik schlecht. Der Mensch hat ja nichts mit der Musik in dem Moment zu tun. Musik hat er ja gemacht, wenn er allein ist. Und ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, du weißt ja nie, wie die drauf sind. Das sind ja auch Menschen. Eben wie wir vorhin gesagt haben, du bist ein Mensch, vielleicht hast du einen schlechten Tag und du hast vielleicht den Chris Cornell an einem schlechten Tag. Ich wollte jetzt einfach an das glauben. Ein Mensch, der so Texte schreibt und so eine Stimme hat und so Lieder für uns da gelassen hat, auch nach seinem Tod, der muss eine gewisse emotionale Intelligenz haben.
Aber schon ein Drama, dass so viele grosse Künstler schlussendlich und eben nicht irgendwie glaub, im hohen Alter irgendwann einfach nicht mehr, also nicht mehr mitkommen. Und
Keith Richards lebt doch, immer noch.
Aber es ist doch irgendwo verständlich, wenn man in dieser Dimension bekannt ist und eine Projektionsfläche ist für die ganze Welt, dann wird man auch einsam, oder? Weil alle Leute haben schon das Gefühl, sie wissen etwas und sie projizieren etwas auf einem und lernen einen vielleicht nicht so schnell neu kennen und wem vertraut man und wer meint es gut mit einem. Das ist schon noch, ich finde, das ist nicht zu vernachlässigen, dass das sehr ein Herzschicksal ist, obwohl man draussen zu hat, sie sind Stars und sie kennen alle, aber das ist, macht, glaube ich, sehr einsam, oder? Nicht. Weltweit bekannt sein wird das nicht.
Nein, ich auch nicht.
Wirklich nicht?
No. I'm good.
Also, als Bond-Girl vielleicht schon, aber jetzt bin
ich... Nein, eben genau als das nicht. Nein, dann hast du einen Film und nachher nie mehr.
Ein anderes Bond-Girl, eins, das wiederkommt.
Ja. Das erste. Das erste, wo nachher noch mal dabei ist.
Also, Susanne zeigt, dass man auch ohne Drogen kann.
Ja, genau. Wo ist die Sprache? Wo ist die Sprache? Nein, Häusli bauen, schau. Ja. uns bauen. Sie beschäftigen dann die ganze Nacht. Yeah,
das ist jetzt ein bisschen intern. Das müssen wir ein bisschen erzählen. Ich bin immer wieder beeindruckt. Susan kann nächtelang
ohne Drogen durch
den ohne
also
Drogen,
Alkohol schon.
Zu sehriger Musik und tanzen. Ah, Elektro-Minimal-Partys.
So,
machst du nicht mehr so?
Ja, schau mich an. Jetzt ist es schon ein bisschen gelaufen, leider. Aber ich würde schon. Vielleicht mache ich das im nächsten Jahr.
Das hast du immer gemacht.
Ja, das immer sehr, sehr gerne.
Wie so kleine Ferien.
Rituelles Tanzen.
Rituelles Tanzen.
Mittlerweile in meinem Alter ist es jetzt Ausdrucksdank für die Jungen in der Ausgabe. Ist ja gleich. Ich habe früher auch im Gaskessel zu Biel die älteren Leute sehr bewundert, die einfach haben loslassen. Ja, aber es ist etwas Gesundes. Tanzen ist so etwas unglaublich Gesundes und wir machen es alle viel zu wenig.
Und du machst es viel. Und ja. Du ja auch, oder? Dein Mann ist DJ, Techno-DJ. Aber du bist nicht so an Techno-Partys, glaube ich.
Weder gsi noch.
Ja, wie tanzt du
einfach nein.
Party ist einfach bängen.
Marschbett.
Ja. Ah.
So rumgumpen. Und
gumpen, musst du gerne.
Schwitzen ja. Und headbangen. Und am nächsten Tag
mit Nackenschmerzen.
Das weh, muss ich ganz ehrlich sagen.
Es hat schon früher weh da.
Nein, früher. Oh. Nein. So mit 20.
Doch schon früher weh,
nein, mit 20 tut nichts weh, finde ich. Aber irgendwie mit 40 findest du so, doch.
Marschbett.
Nochmal eine andere Liga.
Könnte ich nicht.
Das ist Melanie
Moschbeck, kannst du nicht allein machen.
Im Golden Circle vorne. Nein, eben nicht, sondern mitten im Fussvolk.
Dort macht es ja richtig Spass.
Lüter.
Das ist ja mega leise. Also Foo Fighters, so leise liegt gar nicht.
Das sind Foo Fighters. Ganz wichtige Band für dich im Heute und Hier und Jetzt, oder?
Ja. Dave Grohl war früher bei Nirvana. Übrigens.
Nein.
Nirvana war gar nicht mein Ding früher, aber ich glaube weniger wegen der Musik, sondern weil alle Nirvana gehört haben und ich war damals Bon Jovi. Und mich haben sie immer in der Schule verarscht, weil ich, die haben immer gesagt, Giovanni Bon Giovanni. Und
die sind schon eigentlich
sind einfach dumm. Nein, aber sie haben dann einfach so Giovanni Bon Giovanni und alle haben Nirvana gehört. Und das war so ein bisschen gemein, weil alle haben dann gefunden, Grunge heisst Zähne putzen und eine Ratte.
Nein, das stimmt
doch,
jetzt.
Bei uns schon. Hey. Also bei uns ist es wirklich
und
so,
Ratte sie, hier?
Die haben eine Ratte im Bulli drin. Keine
Ahnung von Grunge.
Das ist aber unsere Grunge-Schiene, man hat eine Ratte.
Ja, aber jetzt ist es, Smells Like Teen Spirit ist zwar...
Ja, Smells Like Shit.
Nein. Aber Dominik, ich weiss nicht, du bist der Musikexperte. Aber das Album... Das kann man immer noch hören und man kann es mit den Kindern hören.
Aber das meine ich. Das meine ich.
Ein, ja, kommerziell, okay, aber gefunden, es hat funktioniert. Es hat
was
etwas,
sie projiziert haben, hat für mich nicht funktioniert. Weil sie haben einfach Zähne geputzt. Sie haben so gefunden,
sie
sind das, mega also Rebellen, weil man Zähne geputzt und eine Ratte in der Schule
dabei hat. Kurt Love hat Zähne
geputzt. So, es ist einfach grusig und du stinkst aus der Schnurre.
Okay, und der Dave Grohl...
Bon Jovi kann ich Zähne putzen, muss keine Ratte dabei haben.
Der Dave Grohl...
Es ist ein Rufer aus.
Der Dave Grohl ist so ein bisschen der... Das ist nicht der Kurt Cobain, das ist der
ist
Everybody's Darling. Alle finden ihn.
Nein, der ist
nicht cool. Viel cooler.
Er ist angepasst, Melanie.
Du, don't fuck with...
Kennst du ihn?
Er ist überhaupt nicht angepasst.
Wie dünkt
es? Aber alle...
Ich liebe ihn sogar, obwohl er sagt, dass die Stones scheiße sind und das... Beatles mega.
Also, einigen wir uns darauf, der Dave Grohl ist so ein bisschen wie so Everybody's Darling. Alle finden ihn gut. Ihr seid nicht so. Ihr seid beide zwei Frauen, die eher polarisieren. Ihr seid nicht Dave Grohls von der Schweiz. Oder, ihr seid entweder...
Also wenn ich kann den Dave Grohl von der Schweiz sein, dann bin ich doch.
Wie?
Fuck yeah. Also wenn ich kann den Dave Grohl von der Schweiz sein, dann bin ich.
Ja, aber bei dir haben viele sagen jetzt, die oder den anderen, ich finde, ist die Grösste. Oder bei der Susanne auch. Ja. Wie lebt ihr mit dieser polarisierten Öffentlichkeit?
Ich bin froh. Weil wenn man das Schätzchen ist vor allem, dann fände ich es schwierig. Und dann, dann läuft etwas nicht gut. Ich bin froh, dass mir diese Leute nicht gut... Ich finde das sehr... Weil das ist ja immer so. Wenn man nicht, also ich finde das komisch, wenn jemand allen gefällt. Das beruhigt mich.
Aber du hast es allgemein, glaube
ich, auch nicht zu.
Susanne ist zum Beispiel mal mit einer Glatze im Schweizer Fernsehen auftaucht. Ja. Die ganze
Chefetage
hat irgendwie auf den Zittern. Jetzt muss ich so...
Haar abgeschnitten.
Hast du es auch so ein bisschen forciert, oder? Also
ja, einfach ein bisschen schauen, was man so ein bisschen ausreizen kann. Aber einfach auch gefunden, ja, aber ich kann jetzt nicht jetzt im Hauptabendprogramm moderieren, die langen, schönen, blonden Haare. Das muss ich das abrasieren. Ich war auf einem Selbstfindungsding. Ja, wir müssen schauen, was es aus mir macht, wenn ich keinen Schmuck habe im Gesicht. Kalk habe ich. Dann bin ich heimgekommen, dann musste ich bin dann in Berlin und habe Schauspielsachen gemacht und so und eben mich gefunden, mehr oder weniger. Und nachher habe ich Kalk und bin heimgekommen und haben sie gefunden, das sieht aus wie eine Lesbe, hat man gesagt.
Bei mir auch.
Schwierig. Und dann hat man von Perücken holen und ich habe gesagt, nee. Und ich habe gesagt, sie legen doch mir. Ja, aber Quoten, oder? Quoten. Oh, das ist, erzähle ich jetzt alles hier. Ah. Es hat auch mal die Quote nicht geschadet.
Jetzt hast du vor noch nicht so langer Zeit hast du dich entschieden, jetzt höre ich auf, jetzt mache ich keine Quiz mehr. Wie viel Mut hat das gebraucht, die Entscheidung?
Nicht Mut, es hat schon lange ein bisschen in mir innen geschlummert, aber am Schluss ist es dann immer ein Bauchentscheid, der Mut kommt dann erst nachher. Aber in dem Moment, wo man denkt, so, jetzt könnte ich, ist sehr etwas aus den Armen raus gewesen. Aus so der Intuition raus, so, jetzt reicht es. Und nachher, wenn man es dann gemacht hat, du weißt, okay, jetzt kommt es, und dann ist die letzte Aufzeichnung, die ich jetzt hatte, vor etwa 3 Wochen, dann braucht es dann schon ein bisschen Mut, weil man realisiert, man lässt wirklich etwas gehen, das eigentlich funktioniert hat und das gut ist. Aber man weiß auch, warum, dass man dann basierend auf der Intuition sagt, jetzt reicht es. Aber ja, es ist...
Aber es ist viel Sicherheit, die du dir auch...
Ja, viel Sicherheit, die ich aufgebe. Aber es ist auch gut, weil wenn man sich davon ausruhen auf dem, was man kann oder dem, was funktioniert, dann denke ich mir dann immer, ja, aber wo ist denn die Weiterentwicklung und was lehre ich denn jetzt noch? Und jetzt wiederhole ich mich und es funktioniert. Vielleicht könnte man einfach zufrieden sein, aber ich habe immer das Gefühl, jetzt muss es doch weiter, bevor es wieder runtergeht, weil es ist ja alles zyklisch. Etwas läuft, man baut etwas auf, plötzlich ist es auf dem Zenit, es läuft, Quote, alles, super Team. Und irgendwie macht das auch ein bisschen Angst, weil man weiss, einer kippt und dann weiss ich, einen abschüffeln und dann will man vielleicht nicht mehr gehen, weil man keine Möglichkeit mehr hat. Ich entscheide es lieber selber.
Du hast ja einen Haufen gemacht. Ich habe jetzt in der Vorbereitung von diesem Abend mal ein bisschen geschaut, was du alles gemacht hast. Aber wir haben es vergessen. Wir haben es vorher mit
der Nacht auch nicht.
Quiz-Sendungen, was hast du alles gemacht? Zügelsendungen, aber auch irgendwie deutsche Wissenssendungen. Was hast du noch alles gemacht? Weißt du es noch am Fernsehen?
Am Fernsehen?
Ja.
Ja, genial. Daneben haben wir mal eine Staffel gemacht. Dann hast du irgendwie schon etwas mit der Nella.
Eigenes Bühnenprogramm hast du gehabt.
Zwei Solo-Stücke.
Bist Schauspielerin. Kürzlich hast du einen grossen Auftritt gehabt, als Tänzerin.
Ja.
Das ist noch nicht so lange her.
Das war schön. It was a teenage wedding and the old man wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame, they rung the chapel bell. Das war ein Song, zu dem hast du alle Grund und Boden rein getanzt, oder? Das war der erste Tanz, ja. Ja. Ja, das ist,
Und jetzt soll das alles, also das Leben im Rampenlicht, also das soll jetzt wie so ein bisschen vorbei sein, oder was ist jetzt dein Plan?
Nein, einfach jetzt muss ich mal von dieser Sendung weggehen und ich bin jetzt im Theater spielen und im Sommer habe ich ein Projekt und vielleicht im 21. Jahr ein Projekt. Theater spielen, Events moderieren, als Sprecherin arbeiten, ein bisschen schauen, wie das so tut. Ich bin Pilateslehrerin noch, ich habe schon unterrichtet in einem Studio in Zürich Pilatesstunden. Und das ist jetzt ganz lebendig, fühlt sich das an, weil ich die Sicherheit aufgebe und weil ich noch nicht genau weiss, was kommt. Und das ist jetzt eine gute Aufgabe, wieder einmal mit dem Nichtwissen umzugehen und mit dem Leere füllen. Vielleicht fühlt sie sich auch nicht. Vielleicht kann ich dann ein bisschen reisen oder vielleicht mache ich dann halt, weiss nicht, von Lismen. Das ist möglich. Ist möglich.
Töpfer ist gerade in, glaube
ich. Nein, Lismen ist besser.
Wir sind beide 40 geworden. Du glaubst, das Jahr, gell?
Ich werde jetzt 41 jetzt.
Du schon ein bisschen länger?
Ich bin 41.
Genau. Das ist ja auch so etwas, wo man sagt, Frauen im Showbiz über 40, plötzlich werden jetzt unsichtbar. Das hat, glaube ich, mal jemand gesagt. Oder wird man unsichtbar? Oder ist das etwas, das euch damit beschäftigt?
Nein, ich fühle mich eigentlich eher sichtbarer als früher.
Also bei mir ist es schwierig, ich benimm mich wie eine 12-Jährige, von dem her nein. Aber
es ist ja dann irgendwann schon ein Artikel in der Zeitung, dass alle mit 40 irgendwie zurücktreten, gerade Frauen aus dem Showbusiness. Das hat mit mir eigentlich jetzt mit dem Alter, dass jetzt ich bin jetzt alt für einen Bildschirm, kann nichts. Es hat ändert damit, dass ich 11 Jahre die gleiche Sendung gemacht habe. Und ich habe eigentlich immer das Gefühl bei solchen Sachen, dass ich so Glaubenssätze, die ich nicht glauben will.
Aber es gibt schon. Also es ist wirklich so, ich weiss noch, als ich 40 geworden bin, haben alle angerufen. Und ich hatte kein Problem mit 40 werden, bis all die ganze Zeit täglich gefragt, und jetzt wirst du 40. Und ich so, ja und jetzt? Ja und jetzt? Jetzt bist du alt. Und ich so, really? Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt alt bin. Wegen dem. Aber
dir,
ich glaube, es ist so in der Gesellschaft ein Problem, 40 werden. Aber ich finde es kein Problem. Also ich fühle mich jetzt wöhler. Also ich will nicht geschissen vor die Haustür. Sorry, nochmal. Aber nochmal 20 sein.
Moi, ich werde gerne
nochmal 20. Nein, ich nicht.
Weißt du, wie gut ganz ist es war?
So mit all diesen Fragezeichen die ganze
Zeit. Mit 10 Stunden schlafen, gehen schlafen und so Zeug.
Das, das mache ich immer noch.
Selber die Schuld.
Du hast mir gesagt, du hast deine Schauspielkarriere so ein bisschen, wie sagen wir, so on hold oder auf Eis gelegt, oder was ist da genau im Moment?
Nein, das ist es nicht.
Das ist nicht?
Nein.
Habe ich das falsch gespeichert?
Nein, du darfst einmal einfach Sachen sagen, die du nicht sollst sagen.
So.
Nein, es ist so, dass ich ab jetzt wirklich wähle, bei welchem Projekt dass ich dabei sein will und welchem nicht. Weil in Deutschland ist es doch so, dort kennt dich niemand. Und dort war es am Anfang wirklich so, hey, lässig, wenn du ein Projekt bekommst, cool, darf ich dabei sein. Und wenn du dann aber keine Freude mehr hast an diesem Projekt, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann verzichte ich lieber darauf. Weil ich finde, es hat doch 2-3 Leute, männliche Schauspieler, die so ein paar Ego-Störungen haben in Deutschland, wo ich mir mit 40 nicht mehr antun muss. Also, ich finde wirklich so, ich liebe es Schauspieler, ich liebe es, bei einem Projekt dabei zu sein. Es ist wie eine Familie, die sich dann bildet. Aber es muss auch das Gefühl geben. Wenn es dann einfach nur ein Schauspieler, damit man Schauspielerin ist, wird, dann verzichte ich lieber darauf und mache etwas anderes.
Und etwas anderes
also,
ist
gleiche Situation eigentlich.
Aber von was lebst du denn? Also, wie zahlst du deine Miete?
Also ich moderiere extrem viel. Und im Moment bin ich etwas anderem dran, wo ich dir gesagt habe, und ich nicht wird darüber reden.
Unternehmerin, du bist ja eigentlich schon immer eine selbstständige, ja. Genau. Ein Ich-AG, oder?
Also, es ist nicht mehr ein Ich-AG, aber es wird ein Wir-AG.
Susanne, was sind deine Ziele oder deine Träume noch oder deine nächsten Schritte? Oder was hast du im Kopf? Oder was machst du als nächstes?
Eben, ich spiele Theater, hoffe, dass ich viel Theater spielen kann. Das ist meine grosse Leidenschaft. Ich liebe Theater. Und ich hoffe, dass ich ganz viele Projekte machen kann, die ich spielen kann. Auf der Bühne mich mit anderen Schauspielern vernetzen kann und viel Theaterprojekte spielen kann. Das ist das, was ich am liebsten habe, in so Räumen mit Leuten live etwas zu kreieren.
Und ihr habt gemerkt, das ist jetzt fast 11 Uhr. Wir sind langsam auch so im Heute, hier und jetzt. Und am Schluss von Soundtrack auf My Life hören wir immer ein Song, oder jetzt in dem Fall, wenn wir ein Duo auf der Bühne haben, wie mit euch, hören wir 2 Songs, wo so ein bisschen, die einen sagen der Beerdigungssong oder der Song für die einsame Insel oder der Song, wo einfach ewig anhebt, die hören wir jetzt ganz. Bei dir ist es sehr dunkle Nummer von David Bowie. Warum, was hören wir?
Black Star. Das ist das Album, das David Bowie hat gemacht, bevor er selber abgelebt ist. Und gleichzeitig ist ein guter Freund von mir gestorben, ein älterer Herr, der mich sehr geprägt hat in meinem Arbeiten. Und ich habe David Bowie vorher schon auch gekannt, aber das Album ist so ein sperriges, düsteres, facettenreiches Album. Und die erste Nummer, Black Star, wo glaube ich, irgendwie 7 Minuten lang ist. Hören wir das jetzt wirklich?
Das hören wir. Also,
gut. Es hat mich einfach so berührt. Und das ist einfach ein riesiges Statement von so einem grossartigen Künstler, der weiss, er stirbt jetzt und was hinter lange nicht.
Hier ist es eher eine fröhlichere Nummer. Es ist ein One-Hit-Wonder, aber mit der.
Also fröhlich weiß ich nicht.
Rein musikalisch.
Ich weiss, also wenn man Text auf den Text los, also eben, ich bin so ein Textmensch. Text ist es überhaupt nicht fröhlich in dem Sinn, aber es beschreibt das, was ich mitgeben würde, wenn ich stirbe und die Leute an meiner Beerdigung stehen.
Google Dolls sind es, gell? Ja. Mit was?
Iris.
Iris. Gut, dann hören wir doch das ganz.
Ich kenne es da drinnen, ich habe gehört.
Ah.
Übrigens, die ganzen Songs gibt es dann auch. Es gibt eine Spotify-Playlist. Es gibt auch einen Podcast von diesem Abend, den ihr ab morgen oder übermorgen könnt runterladen. Ich bedanke mich beim Team vom Wetterhorn, bei allen, die da waren. Und natürlich bei der Susanne Kunz und bei der Melanie Winiger. Vielen Dank.
All I could taste is this one.